NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. August 1962. Der Fluchtversuch von Peter Fechter von Ost nach West-Berlin.
Berlin. Sowjetzonengrenzpolizisten haben heute um 14.10 Uhr an der Sektorengrenze in der Höhe der Charlottenstraße wiederum einen Flüchtling niedergeschossen.
Er ist Berlins Mauertoter Nummer 27 und einer der jüngsten. Gerade mal 18 Jahre alt ist der Maurergeselle Peter Fechter, als er versucht, vom Ost in den Westteil der Stadt zu fliehen. Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen.
Da die Flüchtenden auf wiederholte Aufforderungen und Warnungen durch Angehörige der Grenzsicherungsorgane nicht reagierten, musste von der Schusswaffe Gebrauch machen.
Nach Beobachtungen der Westberliner Polizei wurde er fast eine Stunde lang ohne jede Hilfe hinter der Mauer liegen gelassen.
Peter Fechters öffentliches Sterben mitten im Grenzstreifen erschüttert die Berliner wie kein Mauertod zuvor und keiner danach.
Das war die Hilflosigkeit und die Schuld und die Schmach. Man fühlte sich schäbig, weil man die Qual eines anderen mit ansehen musste, ohne irgendetwas tun zu können.
Freilich ist das bedauerlich. Aber von der anderen Seite frage ich mich, warum macht er denn das? Er hat doch gewusst, dass geschossen wird.
Soll man von unserer Staatsgrenze wegbleiben, dann kann man sich Blut, Tränen und Geschrei sparen.
Für andere DDR-Bürger markiert der Fall Peter Fechter ihren Bruch mit dem System.
Wir waren voller Verachtung, voller Abscheu. Und da war mir auch schon klar, du wirst in diesem Staat nicht alt.
Dadurch ist Peter Fechter auch zu einem Symbol geworden für diese menschenverachtende Art und Weise, mitten in Berlin eine Grenze zu ziehen und dafür zu sorgen, dass sie unüberwindbar war.
Der Tag verspricht heiß zu werden an jenem 17. August 1962. Morgens um 6 macht sich Peter Fechter auf den Weg zur Arbeit, von der elterlichen Wohnung in Berlin-Weißensee zu einer Baustelle unter den Linden. Dort trifft er Helmut Kuhlbeig.
Peter war ein guter Kollege. Aufrichtig, ehrlich.
So wird es Kuhlbeig später der Westberliner Polizei zu Protokoll geben. Er wird es an diesem Tag über die Mauer schaffen.
Seit Mai 1962 haben wir uns mit dem Gedanken getragen, nach West-Berlin zu flüchten.
Wir wissen nicht ganz genau, was Peter Fechter in den Wochen vor seiner Flucht wirklich gedacht hat.
Denn nicht einmal seine Familie hat er eingeweiht, erklärt Maria Noke von der Stiftung Berliner Mauer.
Aber man kann mit Gewissheit sagen, in Berlin war das Thema Flucht ja täglich präsent. Man hat darüber in Ost-Berlin nicht offen reden können, aber unter der Hand wusste jeder, dass da viel passiert.
Denn Westfernsehen und Radio kann man auch im Osten empfangen. Immer wieder wird dort von gelungenen Fluchten berichtet. Westfernsehen schaut auch Hartmut Richter, der Mann, der sich angesichts des Todes von Peter Fechter schwört, in diesem Staat nicht alt zu werden. 1962 ist er noch Schüler.
Die fragten uns in der Schule, wie unsere Uhr aussieht im Fernsehen, ob die Punkte oder Striche hat. Und damals gab es ARD und dann gab es Fernsehen der DDR und die Uhr hatte Punkte.
Es ist ein Aufwachsen mit zwei Wahrheiten, einer öffentlichen, einer familiären. Und Familie, dazu gehört bei Hartmut Richter, genauso wie bei Peter Fechter, Verwandtschaft in West-Berlin. Vor dem Mauerbau sind Besuche problemlos möglich, nach dem 13. August 1961 auf einmal nicht mehr.
Rückblickend hat sich sicher damals niemand vorstellen können, dass es 28 Jahre dauern würde. Und dann hieß es, naja, in Herbstferien sehen wir uns wieder.
Doch diese Hoffnung zerschlägt sich schnell. Verzweifelt sucht auch Peter Fechter nach Möglichkeiten, weiterhin seine ältere Schwester in West-Berlin zu besuchen.
Im Juni 1962 hatte er den Antrag gestellt und es war abgelehnt worden, obwohl er von seinem Betrieb eine sehr positive Bewertung bekommen hatte. Und das hat ihn offensichtlich sehr getroffen.
Gemeinsam mit Helmut Kuhlbeig sucht er immer häufiger nach Schlupflöchern in der Mauer.
Es war nicht von Anfang an diese Mauer, die wir im Kopf haben, wenn wir an 1989 denken, sondern das waren zugemauerte Straßen, auch Häuserzeilen, über viele Friedhöfe. Das waren häufig sehr unübersichtliche Straßenzüge.
Unweit der Friedrichstraße, in der Schützenstraße, werden Peter Fechter und Helmut Kuhlbeig fündig. Direkt an der Grenze steht ein Fabrikgebäude mit einer Schreinerei. Zwei Männer in Arbeitsmontur fallen dort nicht weiter auf. Auch nicht den Polizeiposten, die rundherum patrouillieren.
Am Freitag um die Mittagszeit gingen wir von unserer Baustelle in einen Imbiss. Hier aßen wir eine Kleinigkeit und redeten noch einmal über unsere Flucht. In der Nähe stand ein Doppelposten der Grenzpolizei. Um nicht angesprochen zu werden, gingen wir zu der von uns ausgesuchten Schreinerei.
In einem ungenutzten Lagerraum, der direkt an den Todesstreifen grenzt, verbergen sich die beiden zunächst in einem Haufen Sägespäne. Auch der Schüler Hartmut Richter hält nach Fluchtmöglichkeiten Ausschau. Er geht auf ein Internat in Potsdam und kundschaftet gemeinsam mit einem Freund die Wasserläufe und Seen der Havel aus.
Ich war ein guter Schwimmer, die Idee hatte ich schon mal. Oder als Schwan getarnt, wenn man einen Schwan entwendet oder Biologie sagen, ganz altes, so ausgestopfte Tiere, einen Schnorchel eingebaut und dann versucht mit den Schwanen da, ja. Auf solche Ideen kommt man.
Nahe der Glienicker Brücke zwischen Potsdam und West-Berlin werden sie schließlich von Grenzern erwischt.
Der Schuldirektor hat sofort einen Fahnenappell einberufen. Wir hätten den Dritten Weltkrieg vom Zaume brechen können. Damit hat er natürlich genau das Gegenteil bewirkt. Die Schüler, die lachten alle, ja. Aber es blieb dann beim Verweis.
Am 17. August 1962, kurz nach 2 Uhr, hören Peter Fechter und Helmut Kuhlbeik in ihrem Versteck auf einmal Schritte. Nun setzen sie alles auf eine Karte. Durch ein Oberlicht an der Gebäuderückseite springen sie direkt auf den Grenzstreifen.
Peter zuerst, ich hinterher. Wir durchliefen die 10 Meter bis an die Mauer. In diesem Augenblick fielen Schüsse.
Margit Hossiini, damals genauso alt wie Peter Fechter, beobachtet das Geschehen von einem Balkon in West-Berlin aus.
Einer war ganz dicht an der Mauer und der andere war schon dabei, rüber zu klettern.
Warum Peter nicht geklettert ist, weiß ich nicht. Ich rief ihm noch laut zu. Na los, mach doch. Er rührte sich nicht.
Von zwei Seiten stürmen Grenzposten auf Peter Fechter zu, insgesamt 4 Mann. Ihre Kalaschnikows sind weisungsgemäß auf Dauerfeuer gestellt. Mehr als 30 Schüsse fallen.
Grenzverletzer sind festzuhalten oder zu vernichten. Das war so die Standardformulierung. Es wurde nie gesagt, ihr habt zu schießen, aber schon alleine dieser Begriff gibt ja die Botschaft ganz klar, ihr habt dafür zu sorgen, dass dort auf keinen Fall jemand es schafft, zu flüchten, im Zweifel mit der Schusswaffe.
Ich glaube, sofort hat er nicht geschrien. Erst war es ein Moment der totalen Stille und dann fing er an zu schreien, er schrie um Hilfe.
Direkt an der Mauer, aber noch im Osten, sackt Peter Fechter in sich zusammen. Auf der Westseite bildet sich schnell eine Menschenmenge. Polizisten werfen dem Verletzten Verbandspäckchen zu. Auf der Ostseite dagegen keine sichtbare Regung. Die Grenzer wollen sich erst bei ihrem Vorgesetzten, Offizier Heinz Schäfer, telefonisch rückversichern.
Da habe ich sofort geantwortet, rausholen. Und da warte mir der Zugführer. Ich schicke da niemanden rein, drüben auf der Westseite. Die Polizisten bewaffnet haben gerufen, wenn ihr hereingeht, wird geschossen.
Wahrheit oder Schutzbehauptung, das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Allerdings, tatsächlich sind in den Monaten zuvor Ostgrenzer von Westpatrouillen beschossen worden. Die Angst ist real. Margit Hossiini aber ist, wie die anderen Westberliner am Ort des Geschehens, fassungslos.
Ich habe noch nie vorher einen Menschen sterben gesehen und mir war sehr klar, dieser Mensch wird dort sterben. Dieses Gefühl habe ich mein ganzes Leben lang nie vergessen. Auch ein Schuldgefühl, dass ich etwas sah und nicht helfen konnte.
Nach fast einer Stunde tragen schließlich doch DDR-Grenzer Peter Fechter aus dem Todesstreifen. Wenig später stirbt er im Krankenhaus.
Da habe ich gesagt, also jetzt ist aus, ne? Der wird da kaltblütig abgeknallt. Wenn sich hier nichts ändert, dann musst du versuchen, hier rauszukommen.
4 Jahre, einen gescheiterten Fluchtversuch und einen Gefängnisaufenthalt später, wagt es Hartmut Richter erneut.
Man verlässt alles, was ihm lieb und teuer ist. Sie waren im großen Gefängnis der DDR.
Und mit jedem Fluchtversuch werden die Grenzanlagen weiter perfektioniert, die letzten Schlupflöcher gestopft. Am Teltow-Kanal zwischen Potsdam und West-Berlin rechnet sich Hartmut Richter trotzdem Chancen aus. Ein paar Kilometer vor der eigentlichen Grenze steigt er im Schutz der Dunkelheit ins Wasser.
Da plötzlich hören Sie das Hecheln eines Hundes. Ja. Ich sitze da im Schilf, Gott sei Dank verborgen, habe Angst, dass meine Kiefer mich verraten.
Denn nach 4 Stunden im Wasser ist er unterkühlt und klappert mit den Zähnen.
Das war das, wovon ich heute noch manchmal träume nachts. Ja. Also, der Hund schlägt an, nicht? Und ich dachte, jetzt ist es aus. Nicht? Die Grenzsoldaten haben den aber beruhigt. Da lief auch Karnickel, alles Mögliche rum. In dieser Nacht hatte ich eine Schützenhand.
Dann direkt an der Grenze. Ein eisernes Gitter quer durch den Kanal.
So hoch wie die Mauer, ungefähr 3,20 Meter. Und Takel angestrahlt. Auf diesem eisernen Gitter noch eine Rolle Stacheldraht.
Mit einem so hohen Zaun hatte er nicht gerechnet.
Ich habe keine Sekunde daran gedacht, aufzugeben. Also habe ich im Schutz der Uferböschung versucht, diesen Stacheldraht da oben so ein bisschen auseinander zu kriegen.
Dabei steht nur wenige Meter entfernt ein Wachturm.
Eigentlich hätten die mich sehen müssen. Die Türme waren immer zu zweit besetzt. Einer passt auf den anderen auf. Jedenfalls bin ich darüber, unbemerkt.
Am anderen Ufer läuft er einer Westberlinerin in die Arme. Sie verfrachtet ihn in ihr Auto, gibt ihm einen Cognac gegen die Kälte und fährt ihn ins Krankenhaus. In West-Berlin wird jede geglückte Flucht bejubelt wie ein Triumph über DDR-Staats- und Parteichef Ulbricht Höchst persönlich. Umso mehr wühlt 1962 der Tod Peter Fechters die Menschen auf. Zumal nur wenige Meter entfernt am Checkpoint Charlie Soldaten der Schutzmacht USA stationiert sind. Doch die haben Order stillzuhalten.
Ich empfand als Westberlinerin, warum tut die westliche Seite nichts? Warum treten die nicht in Aktion? Und mit diesem Gefühl war ich nicht alleine.
Noch am selben Abend formiert sich ein großer Demonstrationszug und zum ersten Mal richtet sich der Protest auch gegen die Amerikaner. Einige Westberliner wollen sogar die Mauer stürmen.
Die Polizei griff mit aller gebotenen Härte durch, um die Unbesonnenen zur Ordnung zu rufen und Schlimmeres zu verhüten.
Schließlich muss der regierende Bürgermeister Willy Brandt beschwichtigen.
Bleiben Sie in allem Zorn besonnen. Wer randaliert, der hilft Ulbricht. Wer die Angehörigen unserer Schutzmächte in unflätiger Weise angreift, der hilft Ulbricht.
Berlin war der Brennpunkt des Kalten Krieges in Europa.
Maria Noke von der Stiftung Berliner Mauer.
Wenn es in West-Berlin eskalierte, war nicht zu garantieren, dass es dann auch nicht weltweit eskalierte. Und das wollte niemand riskieren.
West-Berlin kann allzu leicht explodieren, wenn man an unserer Staatsgrenze mit dem Feuer spielt.
Das hatte schon eine hohe weltpolitische Brisanz.
Die DDR-Sicherheitsorgane wiederum tun alles, um den Zorn der eigenen Bevölkerung im Keim zu ersticken. Peter Fechters Familie wird eingeschüchtert. An seinem Grab wacht anfangs stets ein Stasi-Mitarbeiter. Hartmut Richters Kampf gegen die DDR geht nach seiner Flucht weiter. 1972 tritt das Transitabkommen in Kraft. Bürger der Bundesrepublik dürfen auf dem Weg nach West-Berlin und zurück das Gebiet der DDR ungehindert passieren. Versteckt in seinem Auto holt Hartmut Richter 33 DDR-Bürger in den Westen.
Ich habe mich immer selbst im Teltokanal gesehen. Wie gern hätte ich mich im Kofferraum eines Transitreisenden versteckt.
Beim 34. Flüchtling, diesmal ist es seine eigene Schwester, wird Hartmut Richter erwischt und landet erneut im DDR-Knast. Nach 5,5 Jahren Haft kauft ihn die Bundesrepublik frei. Zurück im Westen muss er erleben, dass sich keiner für seine Leidenszeit interessiert.
Der sei mal schön ruhig, okay, fahr zur Kur, aber geh auf keinen Fall in die Öffentlichkeit. Was du da gemacht hast, hat den ganzen Prozess der Annäherungspolitik belastet.
Denn seit den 70ern hat sich der Wind gedreht. Mit der Teilung hat sich die Bundesrepublik arrangiert, will friedliche Koexistenz statt Konflikte. 1989 sind es schließlich die DDR-Bürger, die die Mauer zum Einsturz bringen. Wenig später erstatten Hinterbliebene der Mauertoten erstmals Anzeige, auch Peter Fechters Verwandte. Doch in fast allen Prozessen, auch im Fall Fechter, kommen die Mauerschützen mit Bewährungsstrafen davon.
Man hat den Grenzern zugute gehalten, dass sie sehr jung waren, dass sie in der Regel nicht freiwillig gegangen sind, sondern dienstverpflichtet wurden.
Für die Angehörigen ist das oft schwer zu ertragen. Grenzoffizier Schäfer, der Vorgesetzte der im Fall Fechter angeklagten Schützen, sieht noch immer die Verantwortung bei Peter Fechter selbst.
Hab ich ihn dort hineingeschickt oder ist er hingegangen? Er hat gewusst, entweder oder.
Ich möchte diesen Menschen, die das zu verantworten haben, nicht die Deutung der Schicht überlassen.
Mauerflüchtling Hartmut Richter.
Das darf nicht vergessen werden, das darf auch nicht relativiert werden, weichgezeichnet werden. Das sehe ich schon als meine Aufgabe an.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an den Fluchtversuch von Peter Fechter am 17. August 1962. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.